Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer willkommen. Israel müsse mit einem Vergeltungsschlag rechnen. So hat es das Regime im Iran mehrfach angedroht. Ebenfalls die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon. Unmittelbare Auslöser für die Drohungen sind gezielte Tötungen eines Hisbollah-Kommandeurs in Beirut und des Hamas-Chefs in Teheran gewesen. Die Sorgen vor einem möglichen groß angelegten Angriff gegen Israel, also vor einer weiteren Eskalationsstufe im Nahen Osten, sind international groß. Nur, wie könnte die Situation im Moment deeskaliert werden? Ist das überhaupt möglich? Was heißt das alles für den Umgang mit Israel und dem Iran? Wie sollte Deutschland agieren? Das alles will ich von dieser angespannten Lage sortieren und diskutieren mit diesen Gästen. Bente Scheller ist Nahost-Expertin. Die Politologin leitet bei der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung das Referat Nahost und Nordafrika. Wir hören sie aus Bremen. In unserem Funkhaus in Berlin sitzt Ofa Waldmann, Journalist und Publizist aus Israel. Und ebenfalls aus Berlin hören wir Ali Fatollah Nejad. Der deutsch-iranische Politologe ist Iran-Experte und leitet den unabhängigen Think Tank Center for Middle East and Global Order. An Sie alle herzlich willkommen. Herr Waldmann, Sie sind derzeit in Berlin, leben aber in Israel in der Nähe der Hafenstadt Haifa. Wie gehen die Menschen in Ihrem Umfeld, wie gehen vielleicht Sie selbst mit dieser angespannten Lage um?
Ja, um die Atmosphäre in Israel zu beschreiben, nehme ich Sie gerne mit. Vor einigen Tagen habe ich mit meinen Kindern Haifa besucht. Wir standen oben auf dem Karmelberg und haben auf die Bucht, auf den Hafen von Haifa geschaut. Normalerweise ist die ganze Bucht, der ganze Hafen voll mit Schiffen, ist einer der größten Häfen Israels. Nur jetzt vor einigen Tagen war er wie leergefegt, bis auf 2, 3 Kriegsschiffe. Und das ist sinnbildlich dafür, wie Israel jetzt mit angehaltenen Atem eben auf diesen Gegenschlag wartet, den Sie, Herr Schäfer, vorher erwähnt haben. Dazu kommt natürlich das zerrissene Land über die politischen Gräben, die immer tiefer werden, der Geiseldeal, der noch nicht unterschrieben ist, die Binnenflüchtlinge, die im ganzen Land unterwegs sind, der andauernde Krieg. Also das Land ist, mit einem angehaltenen Atem.
Der Iran kündigt Vergeltung an. Wie kommt diese Drohung eigentlich bei den Menschen im Iran an, Herr Fatollah Nejad? Hören Sie darüber etwas?
Die Menschen in Iran lehnen die Regionalpolitik der Islamischen Republik ab, weil sie das als Abenteuertum ansehen. Es gibt eine dezidiert andere Meinung zu dem, was das Regime propagiert. Und das sehen wir an Slogans gegen die iranische Regionalpolitik seit mindestens der Grünen Bewegung von 2009. Also gibt es natürlich Befürchtungen auch, dass die Lage eskaliert, aber gleichzeitig hat die Gesellschaft eine dezidiert andere Position. Mhm.
Frau Scheller, es gibt eine weitere Ortsmarke. Die Vergeltung wird nämlich auch aus dem Norden angekündigt, von der Hisbollah im Libanon. Zwischen der pro-iranischen Miliz und Israel kommt es immer wieder zum Raketenbeschuss. Jetzt vor kurzem haben israelische Kampfflugzeuge auch die libanesische Hauptstadt Beirut im Tiefflug überflogen mit einem lauten Knall. Ist die Situation dort im Norden der Region eigentlich längst eskaliert? Was denken Sie?
Ich denke, dass für diejenigen, die im Libanon sitzen, der Atem ebenso angehalten ist, wie Herr Waldmann das eben für Israel beschrieben hat. Und ich habe auch mit meinen KollegInnen in Beirut gesprochen. Diese Überflüge, bei denen die Schallmauer durchbrochen wird, da wackeln die Häuser, da gehen auch Scheiben von einigen Häusern kaputt. Also meine KollegInnen diskutieren gerade, sollen sie die Fenster des Büros lieber offen lassen, um zu verhindern, dass sie durch diese Druckwelle zerbersten könnten. Und dabei aber gleichzeitig das Risiko eingehen, das Büro ist im ersten Stock, vielleicht könnten dort Leute eindringen. Also das ist eine Risikoabwägung, die wirklich vielleicht in der kleinstmöglichen Form zeigt, wie angespannt die Situation ist.
Ist die Situation dort an der, ich sag mal, israelisch-libanesischen Grenze schon längst eskaliert? Oder würden Sie sagen, das ist noch nicht die Dimension, die der angekündigte Vergeltungsschlag einnimmt?
Ich denke, es ist noch nicht die Dimension, wenn wir das mit der Vogelperspektive betrachten. Aber so wie im Norden Israels über 60.000 Menschen ihre Häuser verlassen mussten, um sich in Sicherheit zu begeben, ist es auch im Südlibanon eine Situation, in der über 90.000 Menschen gegangen sind. Und deswegen denke ich, für diejenigen vor Ort fühlt es sich an, als sei hier bereits vieles aus dem Ruder gelaufen. Aber ich denke, es ist immer noch nicht die letzte Eskalationsstufe. Die Hoffnung ist immer noch da, dass die Bemühungen vielleicht dahin gehen, das Ganze abzuwenden.
Erwarten Sie denn eine groß angelegte Vergeltungsaktion, wie es der Iran angekündigt hat, Herr Fatollah Nejad? Bisher ist nichts passiert.
Ja, und das, was ich zuletzt und auch vor allen Dingen heute aus Teheran beobachte, ist eine Art neues Meister-Narrativ oder Master-Narrativ, was Richtung Besonnenheit zeigt. Denn wichtige Figuren und auch wichtige Zentren der Machtelite, unter anderem der Telegram-Kanal der Botsbrigaden der Revolutionsgarden, also jene Einheit, die für die iranische Regionalpolitik zuständig ist, sprechen nunmehr, dass Iran sehr stark aufpassen müsse, nicht in die Falle Netanyahus zu tappen, der durch die gezielte Tötung Haniyehs laut dieses Narrativs Iran in einen großen Krieg verstricken möchte und auch die USA mit hineinziehen möchte. Und Iran darf bloß diesen Fehler nicht machen, weil es gegen seine nationalen Interessen wäre. Und das wäre auch gegen die Agenda des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian, der ja eine Verständigung mit dem Westen anstrebt, hinsichtlich einer Stabilisierung des Regimes auch. Also kurzum, das neue Meisternarrativ bedeutet keine direkte Konfrontation mit Israel.
Also sozusagen auch keine neue militärische Qualität, heißt das unterm Strich, oder wie würden Sie das interpretieren?
Ich würde es so interpretieren, dass im Endeffekt innerhalb dieses Dilemmas, in dem sich die Islamische Republik seit dem Haniyeh-Mord befunden hat, was ja auch ein Schlag der Israelis in der Herzkammer der Islamischen Republik ist, schon aufpasst, dass es nicht zu einem großen Krieg mit Israel und dem Schlepptau den USA kommt, weil man genau weiß, dass es militärisch nicht zu gewinnen ist. Und finanziell kann man auch keinen Krieg durchhalten. Das zeigen auch die ökonomischen Daten. Die Staatskasse ist leerer als gedacht. Es wird davon ausgegangen, dass nicht mal die Staatsbediensteten bezahlt werden können in nächster Zeit. Also braucht Teheran diese Verständigung mit dem Westen zu einem was zu einem Sanktionsreduzierung führen soll. Und ein großer Krieg würde da nicht hineinpassen. Aber gleichzeitig heißt es, dass Iran durchaus ein Kredibilitätsproblem noch haben wird. Sollte man da nicht stark zurück Vergeltung üben. Und zwar ein Kredibilitätsproblem innerhalb der Achse des Widerstands. Immerhin ist einer der führenden Figuren dieser Achse des Widerstands auf dem Schoße des iranischen Regimes ermordet worden. Und das hat eine alte Diskussion wieder neu entfacht. Und zwar über die israelische Infiltration und Penetration des iranischen Geheimdienst- und Sicherheitsapparats.
Okay, also das heißt eigentlich so Besonnenheit, man kann sich keine direkte militärische Auseinandersetzung erlauben, man braucht eine gesichtswahrende Lösung sozusagen, die man finden muss innerhalb des Irans, um irgendwie zu reagieren. Ist das etwas, was Sie sozusagen erstmal beruhigt, Herr Waldmann, oder sagen Sie, also in Israel erwartet man definitiv oder bereitet man sich definitiv auch auf eine militärische Aktion vor?
Also in Israel hat man noch ganz wach die Erinnerung an den 13. April, als Iran auch damals als quasi Vergeltungsschlag für einen israelischen Angriff, damals in Damaskus, als Iran mehrere Raketen Richtung Israel geschossen hat, zum ersten Mal tatsächlich vom iranischen Boden aus. Dazu kommt die Aussage von Hassan Nasrallah von Hezbollah aus dem Libanon, der sagt, eben dieser angehaltene Atem, den ich vorhin erwähnt habe, der gehört ebenfalls zu der Reaktion, weil in der Tat Israel sitzt da und wartet auf das, was kommt. Die Armee, das hat heute Morgen der Oberbefehlshaber der israelischen Armee, Halevi, gesagt, die israelische Armee, vor allem die Luftwaffe, ist auf der höchsten Alarmstufe. Das heißt, Israel ist jetzt, also man kann nicht von einem Normalzustand sprechen. Für mich selber nach Berlin zu kommen war ganz schön schwierig, weil der Flughafen ebenfalls zum größten Teil eigentlich lahmgelegt ist, in Erwartung dieses Rückschlags ist. So oder so, selbst wenn der Iran nicht direkt zurückschlägt, er hat seine Proxys in der Region, sei es Hezbollah, sei es die Houthi-Rebellen, denen es neulich in der Tat gelang, eine Drohne auf Tel Aviv zu schießen, die auch einen israelischen Bürger getötet hat. eine Befriedung der Lage ist es noch nicht. Es ist vielleicht eine Pause bis zur nächsten Eskalationsstufe. Und das leitet uns tatsächlich auf die Frage, wie diese verhindert werden könnte.
Frau Schöller, wie sehen Sie das? Rechnen Sie mit einer, wie auch immer, gearteten Reaktion des Irans und seinen Partnern?
Zunächst einmal bin ich froh, dass es nicht zu einer sofortigen Reaktion gekommen ist. Also wir können es vielleicht positiv als Besonnenheit benennen. Wir können aber auch wirklich hier ablesen, niemand in der Region möchte sich treiben lassen durch die anderen. Deswegen gibt es immer diese zeitlichen Puffer. Ich denke, für den Iran ist es eine wirklich schwierige Frage. Vieles davon hat Herr Fatollah Nejad gerade schon geschildert. Aber ich denke auch, dass man hier noch einmal dahingehend blicken muss, dass natürlich mit dem Schlag auf das iranische Konsulat oder die Botschaft in Damaskus der Iran viel direkter selbst getroffen worden ist. Ein Hamas-Führer im Iran selbst ist selbstverständlich eine Demütigung des Regimes. Aber ich denke, hier hat das Regime noch eine Möglichkeit, es anders zu framen und dementsprechend zu erklären, warum es vielleicht anders reagieren wird, verhaltener reagieren wird. Aber grundsätzlich denke ich, die psychologische Kriegsführung sollte man hier wirklich nicht unterschätzen. Der Effekt, den das hat, die Zermürbung in dieser ohnehin aufgeladenen Situation. Dementsprechend denke ich, dass es wirklich keine Befriedung ist. Wir sehen hier weiter eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie es eskalieren könnte und wie es auch unabsichtlich eskalieren könnte.
Ich würde gerne hinzufügen zu dem, was Frau Scheller gerade gesagt hat. Frau Scheller hat in ihrer ersten Antwort zu Recht gesagt, die Menschen in Südlebanon, quasi meine direkten NachbarInnen, ich wohne 40 Kilometer weit weg von der libanesischen Grenze, diese Menschen wie auch die Binnenflüchtlinge in Israel tragen tagtäglich den Preis dieses andauernden Krieges. Wir sind seit über 10 Monaten im Krieg. Das sind Zeitdimensionen, die man normalerweise in unserer Region nicht kennt. Die Kriege sind normalerweise schneller. Das betrifft auch die Menschen im Süden Israels an der Grenze zu Gazastreifen, die nach wie vor Binnenflüchtlinge sind. Dieser Druck, der dadurch erzeugt wird, der andauernde Preis des Krieges, der durch die Bevölkerung geleistet wird, der erhöht gleichzeitig ebenfalls den Druck auf die politischen Führungen zu agieren. Also das verringert sozusagen auch den Spielraum, den sie haben. Das muss man ebenfalls vor Augen halten.
Herr Waldmann, wir haben jetzt verschiedene Ortsmarken schon erwähnt. Einen Punkt möchte ich ganz gerne, um sozusagen die Grundlage für unsere Sendung zu schaffen, noch erwähnen. Wie wirkt sich denn diese Anspannung derzeit? Also ein möglicher größer angelegter Vergeltungsschlag oder eine andere Form der Maßnahme durch den Iran und seine Partner auch auf, ich sag mal, die Geiselverhandlungen aus?
Also die, ich würde sagen, wichtigste Frage, die viele Israelis sich gerade stellen in Bezug auf dieses Attentat auf Ismail Haniya in Teheran ist, wie wirkt sich das aus auf den Geiseldeal? Weil in den letzten, ich würde sagen, in den letzten anderthalb Wochen, zwei Wochen haben wir gehört, dass ein solcher Deal eigentlich in absehbarer Zukunft möglich gemacht wird. Natürlich mit der Tötung Hanias ist dieser Deal in weiterer Ferne gerückt. Und die Frage oder die Diskussion über den Zustand der 115 israelischen Geiseln, von denen man geht davon aus, dass mindestens 40 von denen bereits nicht mehr am Leben sind. Diese Frage ist ein weiterer Punkt in den Diskussionen, die die israelische Gesellschaft eigentlich auseinandernehmen. Man kann sich die Zerrissenheit der israelischen Gesellschaft zurzeit in der Frage der Kriegsführung, in der Frage, womit beschäftigt sich die israelische Politik zurzeit. Und man darf auch nicht vergessen, vor dem 7. Oktober war Israel bereits 10 Monate lang durch heftige Demonstrationen gegen die sogenannte Justizreform, die keine Reform war, sondern ein Staatsstreich von oben, bereits zerrissen. Und diese Zerrissenheit nimmt jetzt zu. Und wie gesagt, diese Erwartung des Gegenschlags, der andauernde Krieg, der Zustand der Geisel, die Binnenflüchtlinge, all das macht die gegenwärtige Lage, die Stimmung, nach der Sie fragen, höchst explosiv.
Frau Scheller, der Iran macht Israel für die gezielte Tötung von Haniyeh in Teheran verantwortlich. Das hat dazu geführt, wie eben schon erwähnt wurde, dass Sinwar neuer Chef der Hamas-Terrormiliz geworden ist. Jener, der auch verantwortlich ist für das Massaker vom 7. Oktober, hat sich die Lage dadurch Ihrer Meinung nach verschlechtert für Geiselverhandlungen?
Definitiv, denn wenn einer der Drahtzieher oder der mutmaßlichen Drahtzieher ihrer Entführung jetzt über ihr Schicksal verhandeln soll, halte ich das für eine sehr groteske Kombination. Das ist sicherlich nicht im Sinne der Geiseln. Es ist aber auch insgesamt eine Situation, in der klar ist, wenn ein Verhandler ausgelöscht wird, dann ist es sehr schwierig, sowohl für die Vermittler als auch für diejenigen, deren Schicksal daran hängt, jetzt zu sehen, wie es weitergehen kann. Und ich halte das wirklich für ein elementares Interesse. Wir haben in Israel eine Reihe von Demonstrationen gesehen, bei denen klar ist, das Schicksal der Geiseln beschäftigt die Angehörigen, beschäftigen einen wichtigen Teil der Gesellschaft. Das Sicherheitsversprechen, das es immer seitens der israelischen Regierung gegenüber den eigenen BürgerInnen gab, steht hier mit auf dem Spiel. Und deswegen ist dieses Thema wirklich unglaublich wichtig. Und die Serie gezielter Tötungen, die wir gesehen haben, die ist mit einer Präzision ja ausgeführt worden. Da sind hochrangige Mitglieder sowohl der Hisbollah als auch der Hamas als auch anderer Gruppen immer wieder getroffen worden im Libanon, auf syrischem Territorium und im Iran und im Irak. Also das ist wirklich klar, hier steckt sehr viel Mühe und Intelligenz, also geheimdienstliche Intelligenz dahinter, das zu machen. Das ist erfolgreich, klar. Das schüchtert auch die Hisbollah ein. Das zeigt auch, wie mächtig Israel, so es denn dafür verantwortlich ist, ist und wie kenntnisreich es ist. Gleichzeitig aber heißt es auch, für Verhandlungen braucht man einen Gegenpart und dieser muss auch dann in der eigenen Gruppe, in der eigenen Organisation vermitteln können, dass ein Deal dann auch steht. Und das ist schwieriger, wenn man die Führungselite nicht mehr hat.
Aber für manche hat sich Israel ja auch selbstverantwortlich gezeigt. Ganz kurz und knapp, Frau Scheller, hat Israel damit womöglich auch selbst die Situation im Nahen Osten weiter angeheizt?
Ich denke, das ist nicht darum geht, ob Israel sich dafür verantwortlich erklärt hat oder nicht. Also ich denke, die Vermutung ist einfach hier nochmal wichtiger. Man sieht Israel dahinter. Mhm. Und ob es die Situation anfacht, das weiß ich nicht zu sagen. Aber es macht es definitiv nicht leichter, denn Verantwortliche auszulöschen. Wir haben es in einem ganz anderen Kontext, den ich hiermit auch eigentlich nicht vergleichen möchte, gesehen. Bei den Taliban, wir haben es bei Al-Qaida gesehen. Wenn man die Führungselite auslöscht, was möglich ist, dann hat man keine Garantie, dass nicht eine andere, radikalere oder politisch weniger beschlagene nachkommt, mit der man politisch und diplomatisch sehr viel schlechter umgehen kann.
Wie kann man in so einer Situation, die von Annahmen geprägt ist, die aber auch von so einer konkreten Anspannung geprägt sind, diplomatisch deeskalieren, Herr Fatollah-Nejad? Ist das überhaupt möglich?
Ich glaube, die Amerikaner demonstrieren, was Deeskalation in solcher einer Lage bedeuten kann oder bedeuten sollte. Das ist eine Doppelstrategie, die Washington fährt. Einerseits alle Parteien dazu aufrufen, zu deeskalieren, auch eine Message nach Teheran zu schicken mit der gleichen Botschaft. Aber auf der anderen Seite aufzurüsten mit Flugzeugträgern, mit Kampfjets, mit der Bereitstellung von defensiven militärischen Fähigkeiten für Israel als Abschreckung gegenüber eines Angriffs von Iran, von Hezbollah oder anderen Verbündeten innerhalb der sogenannten Achse des Widerstands. Und wir wissen von seit Anbeginn des Krieges, dass die amerikanische militärische Abschreckung durchaus Eindruck schindet. Und die Iraner haben keinerlei Interesse, die USA in einen Krieg zu verwickeln. Man hat große, das wäre der Anfang vom Ende der Islamischen Republik, solch ein Krieg. Und deswegen ist das, was die USA gerade macht, schon eine Deeskalation.
Das heißt, wie viel Einfluss schreiben Sie den USA damit ganz konkret in der Region zu? Das heißt ja immer wieder zum Beispiel auf manche, die USA hätten sich aus der Region zurückgezogen, zum Beispiel in Bezug auf Netanyahu wurde die letzten Wochen, Monaten immer auch gesagt, auf die israelische Regierung hätten die USA auch nur noch eingeschränkt Einfluss.
Absolut. Es gibt sicherlich historisch betrachtet einen relativen Rückzug der USA aus dem Nahen Mittleren Osten. Aber wir sehen seit dem 7. Oktober, dass die USA, wenn es darauf ankommt, durchaus in der Lage sind, sehr schnell auch wieder ihre militärische Präsenz in der Region zu zeigen und die andere Seite auch effektiv abzuschrecken.
Wie sehen Sie das, Frau Scheller?
Ich denke, dass wir in vorherigen Jahrzehnten sehr viel mehr Engagement der USA gesehen haben, gerade was diplomatische und vermittelnde Bemühungen betrifft. Ich bin froh zu sehen, dass die USA wieder präsenter sind, aber wir sehen auch den Wahlen in den USA entgegen, dass es kein Zustand, der auf Dauer so gegeben sein muss. Und deswegen denke ich, hier spielen einige Akteure vielleicht auch auf Zeit. versprechen sich von einer kommenden US-Regierung vielleicht eine andere Politik und versprechen sich vielleicht auch von der Zeit des Übergangs, dass sie ungehindert hier agieren können. Deswegen denke ich, es ist sehr wichtig, wenn die USA jetzt zeigen, dass sie sich tatsächlich engagieren, hier auch Vermittler zu haben, die diese Zeit überdauern. Und ich denke, dass auch die Diplomatie hier besonders gefragt ist, also diese Dichotomie zwischen, wenn es eskaliert, brauchen wir dann überhaupt Diplomatie oder hat diese eine Rolle? Ich denke, dann ist sie umso wichtiger, um genau weitere schlimme Folgen abzuwenden.
Aber ein
vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dem Militärischen. Das, was auch in den westlichen Medien nicht diskutiert wurde, ist das, was vorgestern Nacht passiert ist. Und zwar gab es 5 heftige Explosionen bei einem Raketenbasis in der Nähe von Esfahan. Und vieles deutet darauf hin, dass die Israelis das waren, als Signal der iranischen Gegenseite zu sagen, passt bloß auf, was ihr macht. Wir können euren Luftraum penetrieren, wir können eure Militär- und Raketenbasen angreifen. Wir haben Ähnliches schon im April gesehen, als Israel bei einem Angriff auch diese auf Natanz, der Atomanlage, die Luftabwehr dort bombardiert hat und ausgeschaltet hat. Also die Israelis zeigen immer wieder durch solche Aktionen, die unter der öffentlichkeitswirksamen Level laufen, dass sie den iranischen Luftraum penetrieren können, dass sie militärisch überlegen sind.
Mhm. Herr Waldmann, eine kurzfristige Lösung der ganzen Konflikte in der Region sind wohl kaum möglich. Aber wie sähe denn für Sie denn eine kurzfristige Deeskalation idealerweise aus?
Na, bevor wir die Frage nach Deeskalation oder nach einer möglichen Deeskalation stellen, ist tatsächlich die Frage, welche politische Kraft sie zum Beispiel in Israel mittragen könnte. Weil wir haben jetzt dargestellt, alles, was passieren könnte und alles, was auch tatsächlich in letzter Zeit passiert ist. Und Sie haben das vorhin erwähnt, wir fokussieren so sehr, wir schauen auf die Person Netanyahu, als ob er diese wichtige, starke politische Führungsfigur in Israel ist. Ist er überhaupt nicht. Netanyahu ist ein Getriebener, getriebener durch seine eigenen Korruptionsaffären, getriebener durch seine gegenwärtige Regierungskoalition. Wir sehen auch die israelische Armee, die ebenfalls aufgrund der Katastrophe, des Massakers vom 7. Oktober ebenfalls, sie steht sehr schwach da in der israelischen Öffentlichkeit. Ich glaube auch, diese gezielten Tötungen sind auch ein Mittel, um zu beweisen, Israel ist nach wie vor handlungsfähig. Und wenn wir über die Rolle der internationalen Gemeinschaft nachdenken, was diese tun könnte, um jetzt die Region um zu einer Deeskalation zu führen, müssen wir uns vor Augen führen, dass die gegenwärtige, wenn ich jetzt auf Israel schaue, die gegenwärtige politische Führung in Israel ist nicht nur nicht willens, ist auch nicht fähig, eine solche Deeskalation mitzutragen. Das heißt, es würde immer auch damit einhergehen, die demokratischen, die gemäßigten Kräfte innerhalb Israels zu stärken. Wenn man zum Beispiel jetzt man redet in Deutschland über eine Solidarität und über einen Schulterschluss mit Israel, über die Unterstützung Israels im Falle eines iranischen Angriffs. Eine solche Solidarität, eine solche Unterstützung, wie Frau Scheller hat es ebenfalls erwähnt, die Unterstützung durch die Amerikaner, diese muss einhergehen mit einer klaren Forderung an die israelische Politik, nach dem Ende dieses Krieges sich an den Verhandlungstisch zurückzubegeben, um die Region endgültig zu befrieden. Sonst ist eine solche Solidarität immer nur halbherzig oder beziehungsweise nicht effektiv.
Netanyahu als schwacher Premier, Frau Scheller, stimmen Sie dem zu?
Ich würde es vielleicht anders beschreiben. Er hat Regierungsmitglieder, die sehr stark, sehr wortgewaltig und sehr vehement auftreten und bei deren Statements auch wirklich einem das Blut in den Adern gefrieren kann, weil sie so radikal sind und weil Menschenrechte in deren Kalkül kaum noch eine Rolle zu spielen scheinen. Also dementsprechend sehe ich den Druck, unter dem Netanyahu steht. Ich weiß aber nicht, ob man alles auf die ganz rechten Kräfte schieben kann. Allerdings ist auch klar, wenn wir hier eine Befriedung wollen, dann denke ich, wir sollten verschiedene Szenarien hier und verschiedene Ebenen im Kopf behalten. In der Gänze lässt es sich jetzt nicht lösen, aber wenn wir ZivilistInnen und deren Sicherheit in den Fokus stellen, denke ich, dass es wichtig wäre, sich zunächst wieder auf die Geiseln zu konzentrieren, damit ein ganz wichtiges Element auch einer Lösung näher zu bringen. Und die anderen Konfliktparteien, die Hisbollah oder auch Iran, haben immer wieder formuliert, dass für sie auch vieles damit steht und fällt, ob und wie der Krieg in Gaza weitergeführt wird. Wenn hier eine Pause, eine Waffenruhe kommen könnte, wäre das sicherlich für die anderen Teile des Konfliktes auch hilfreich, um sie einer Lösung näher zu bringen und dann nach einem Ende des Krieges insgesamt die große Frage des nahöstlichen regionalen Friedens aufzunehmen, wäre sicherlich dann eine Möglichkeit. Aber wenn wir diese voranstellen, dann kommen wir in den einzelnen Feldern zuvor auch nicht voran.
Herr Fatollah-Nejad, Frau Scheller zeichnet hier schon ein Szenario. Was denken Sie darüber? Also anfangen, auch nochmal über die Geiselverhandlungen stärker zu sprechen, nachzudenken?
Ich denke schon, dass zunächst einmal, wie Frau Scheller gesagt hat, eine Ceasefire, eine Waffenruhe im Gazastreifen durchaus zu einer Deeskalation führen würde. Aber die Frage ist, wie lange? Denn wir haben zwei andere Probleme. Das eine ist Hezbollah mit einem Waffenarsenal von Raketenarsenal von über 150.000 an der israelischen Grenze und da eingebettet in eine iranische Strategie, Regionalstrategie, die Palästina-Frage instrumentalisiert, die auch nicht interessiert ist an einer permanenten Befriedung der Palästina-Frage. Eher, dass dieser Konflikt weiterhin schwelt, da kann man ihn am besten ausnützen. Also, ich glaube nicht, dass dadurch alleine wir die sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Region meistern können.
Wenn ich drauf, also ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Fatollah-Nejad, und wir sehen die extremistischen Kräfte, von denen auch Frau Scheller geredet hat, bei allen Akteuren tätig, weil die rechtsextremen Kräfte in der gegenwärtigen israelischen Regierung, für sie ist dieser Krieg eigentlich die Chance, ihre Politik durchzusetzen. Das sehen wir im Westjordanland, das sehen wir in den Gedanken darüber, den Gazastreifen wieder zu besiedeln. Und deswegen ist die Frage, wenn wir über eine internationale Intervention, wenn wir über die Rolle der International Community nachdenken in Bezug auf den Konflikt, ist immer die Frage, wie kann man die gemäßigten Kräfte, die nun mal in der gegenwärtigen Lage schwächer sind oder schwächer wirken. Und ich glaube nicht, dass Netanyahu in der Lage ist, innenpolitisch sich von diesen rechtsextremen Kräften zu lösen, weil damit würde er seine Regierungsmehrheit verlieren. Das heißt, die Frage ist immer, wie können wir die gemäßigten Kräfte in den jeweiligen Ländern stärken? Ich kenne am besten den israelischen Fall, so dass sie im Schatten dieses Krieges ihre politischen Ziele weiterhin verfolgen können.
Ich würde hier hinzufügen, dass wir uns die Interessen der einzelnen Konfliktparteien wirklich genau vor Augen führen sollten. Ich denke, dass für die Hisbollah und auch für den Iran eigentlich ein Faktor eine Rolle spielt, dass sie an ganz anderen Themen interessiert sind. Für den Iran ist sicherlich sein Atomprogramm außerordentlich wichtig, das weiter vorantreiben zu können. Das ist auch etwas, was uns sicherheitspolitische Sorgen bereiten sollte. Aber ich denke, dass das einer der Faktoren ist, der bislang eben auch zur Zurückhaltung jetzt auf dem direkten Feld der Auseinandersetzung beigetragen hat. Und natürlich auch, egal wie elaboriert das Netzwerk Irans ist, das wir auch hier thematisiert haben, Hisbollah, die Houthis oder einzelne palästinensische Gruppen, für den Iran ist es auch wichtig, diese nicht zu verlieren, diese nicht zu riskieren. Und am allerwichtigsten ist die Hisbollah, eben weil sie so schlagkräftig ist, weil sie so gut trainiert ist, ihre Kräfte ja auch traurigerweise in Syrien gegen die dortige Bevölkerung eingesetzt hat und damit Kriegserfahrung gewonnen hat. Das ist etwas, was Iran nicht leichtfertig aufs Spiel setzen möchte. Und für den Libanon ist natürlich klar, er ist in einer wirtschaftlichen Misere, in einer tiefen politischen Krise. Das Land steht wirklich schlechter da als je zuvor in den letzten 20 Jahren. Für den Libanon wäre es wirklich eine Zerreißprobe. Die Hisbollah kümmert sich darum, nicht immer, aber ich denke, sie weiß, dass es auch hier sehr schwer für das Land zu verkraften wäre, egal wie wenig oder wie stark es eskaliert. Eigentlich kann der Libanon nichts mehr stemmen. Mhm.
Gemäßigte Kräfte stärken in den einzelnen Ländern, hat Herr Waldmann eben formuliert. Herr Fazal-Najjar, sehen Sie dafür einen Raum, ein Szenario, oder muss man mit denen definitiv arbeiten und diplomatisch verhandeln, die an den Schaltern sind der Macht in der Region?
Im iranischen Falle wird ja oft in den westlichen Medien suggeriert, dass der neue iranische Präsident solch ein Gemäßigter schon wäre. Allerdings ist das eine sehr, sehr verstellende, irreleitende und glorifizierende Darstellung. Pezeshkian, der neue iranische Präsident, um da ein Beispiel zu nennen, auf Ihre Frage hin, ist ein Superloyalist gegenüber dem Machtzentrum der Islamischen Republik, gegenüber dem obersten Führer Ali Khamenei und den Islamischen Revolutionsgarden, die auch seine Präsidentschaft gefeiert haben. Und nunmehr im Zuge des Haniyeh-Mordes in Teheran befindet sich die Islamische Republik in einem großstrategischen Dilemma. Einerseits will man die Verständigung mit dem Westen suchen, mit einem gemäßigten, freundlichen Gesicht, eine Sanktionslockerung erfahren, damit das Regime stabilisiert wird, ökonomisch unterfüttert wird. Auf der anderen Seite hat man dieses Kredibilitätsproblem nunmehr in Bezug auf die sogenannte Achse des Widerstands, dass jemand im Herzen Teherans von einer wichtigen Figur umgebracht wurde. Und die Achse des Widerstands und diese regionale Politik der iranischen Machthaber ist die andere Großstrategie. Und es scheint, sofern wir den letzten Indizien, die ich ganz am Anfang skizziert habe, Glauben schenken können, dass man sich für die erste Großstrategie, also dass man nicht den Weg verbauen möchte für eine Verständigung mit dem Westen, dass man dieser Präferenz gibt. Mhm. Aber wir sehen, dass egal, welcher Präsident auch an der Macht ist in Iran, die iranische Außenpolitik von einem großen Maß an Kontinuität geprägt wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser als Reformer glorifizierte Präsident seine ersten Amtshandlungen war, Schreiben zu richten an die Führer der Hamas, der Hezbollah und auch der Houthis in Jemen, dass die iranische Unterstützung weitergehen wird.
Sie hatten vorhin schon erwähnt, militärische Abschreckungskapazitäten oder Möglichkeiten, Herr Fazal-Najjar, indem Sie die USA erwähnt haben und Kriegsschiffe, Kampfjets, die in die Region geschickt werden. Wie wichtig ist derzeit denn dieser Aspekt Abschreckung, um weitere Eskalation neben diplomatischen Bemühungen wirklich einzudämmen? Ich gebe nochmal die Frage weiter an Sie, Herr Waldmann. Was denken Sie?
Wir erinnern uns alle an den ersten Tagen nach dem 7. Oktober. Ein amerikanischer Flugzeugträger taucht auf vor den Küsten Israels und ein Joe Biden kommt in die Region und sagt dem Iran und der Hezbollah, don't. Also mischt euch nicht ein. Und tatsächlich die Einmischung der Hezbollah in den Krieg, also wir erinnern uns, Sinwar, der Leiter von Hamas im Gazastreifen, wollte eigentlich, also suchte den Flächenbrand. Das hat er nicht bekommen, eben auch aufgrund dieser Abschreckung durch die Amerikaner, die gesagt haben, das werden wir nicht zulassen. Und wir sehen, dass die USA auch diesmal, das wurde bereits erwähnt, mit einer verstärkten militärischen Präsenz sagen, wir wollen jetzt keinen Flächenbrand, wir wollen jetzt keinen regionalen Krieg. Es gibt aber noch einen Akteur, über den wir noch nicht viel geredet haben, und das ist natürlich Russland. Wir sehen, dass jetzt in den letzten Tagen auch wieder über Waffenlieferungen aus Russland nach Iran verhandelt wird. Das heißt, es gibt Akteure, die zumindest an die Kontrolle über die Höhe der Flammen interessiert sind. Es gibt Akteure, die durch ein Chaos in der Region oder durch einen Flächenbrand ebenfalls was zu gewinnen hätten, durch einen zusätzlichen Kriegs- oder Brandherd neben dem in der Ukraine. Das heißt, alles, was die Amerikaner durch Abschreckung leisten könnten, sie treffen jetzt, und das ist definitiv anders als in den ersten Tagen und Wochen nach dem 7. Oktober, sie treffen jetzt auf einen weiteren mächtigen Akteur, nämlich auf diese Achse zwischen Russland und Iran, und das wird sicherlich eine immer wichtigere Rolle spielen.
Deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen, Herr Fazal-Najjar?
In Bezug auf Russland, meinen Sie?
Genau, richtig.
Wir wissen, dass diese Woche Shoigu nach Teheran gegangen ist. Shoigu ist der ehemalige Verteidigungsminister und mittlerweile der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber laut einem iranischen Diplomaten hat er auch die iranische Seite zur Mäßigung und Zurückhaltung aufgerufen. Das, was wir auch wissen, ist, dass die Islamische Republik, das Machtzentrum, vor allen Dingen Khamenei selbst, sehr enge Verbindungen haben zu Russland, dass der Kreml durchaus ein entscheidender Faktor im Machtapparat des Irans ist, im Sicherheitsapparat Irans ist. Und wir wissen auch, dass Russland, und das wurde ja schon erwähnt, der wahrscheinlich der größte Nutznießer dieses Krieges im Gazastreifen ist, weil natürlich die Energie des Westens abgelenkt wird von der Ukraine. Aber das scheint, falls ich Shoigus Aussagen interpretieren könnte, dass die russische Seite durchaus Besorgnis hatte, dass Iran sich verrennt, verkalkuliert, einen größeren Krieg anzettelt, an dessen Ende dann die Islamische Republik vielleicht wackelt. Aber Russland braucht die Islamische Republik aus verschiedenen Gründen. So zumindest würde ich das interpretieren.
Ich denke, das Verhältnis zwischen Iran und Russland ist damit schon sehr gut umschrieben. Aber ich denke, die Ambivalenz, die da drin steckt, ist etwas, was hier vielleicht von Vorteil sein könnte. Ambivalenzen haben wir auf jeden Fall gesehen oder Differenzen auch und Konfrontationen Russlands und Irans in Syrien. Da stimmen deren Interessen beileibe nicht überein. Da ist Iran auch sehr verstimmt darüber, dass sehr viel an eigener Kraft in Syrien investiert hat, um Assad das Überleben, das politische Überleben zu sichern. Gleichzeitig aber Russland im Prinzip alle profitablen Geschäfte und einen Großteil der Kontrolle an sich gerissen hat. Da sind wirklich sehr offensichtliche Differenzen. Und deswegen denke ich, wir sollten auf jeden Fall kritisch beobachten, wie die iranisch-russische Kooperation bezüglich des Nahostkonflikts in seinem engeren Sinne jetzt verhält. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass Russland automatisch hier versucht, nochmal mehr Öl in die Flammen zu gießen. Es möchte wahrgenommen werden. Es möchte auch eine Rolle spielen und diese Gespräche mit dem Iran dienen sicherlich auch mit dazu. Aber ich denke, für Russland braucht es gar keine weitere Eskalation. Die Aufmerksamkeit der Welt ist schon so weit dort gebunden, dass viel Aufmerksamkeit, die zuvor auf der Ukraine lag, nicht mehr gegeben ist.
Das heißt, auch militärische Abschreckung ist in dem Sinne nicht so wichtig, wenn wir hören, Russland mischt auch ebenfalls in der Region mit?
Ich denke, die Abschreckung ist für Russland hier wirklich nicht so sehr im Zentrum, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es genießt es gelegentlich, wenn Iran auch einen kleinen Dämpfer bekommt oder einen größeren und damit eben an regionaler Rolle verliert, einen Platz, den Russland wiederum füllen könnte.
Das heißt, Sie sehen auch den, ich sag mal, die Bildung eines internationalen Bündnisses, was die USA ja derzeit zu versuchen zu forcieren, an der Seite Israels auch nicht für so relevant?
Nein, so habe ich das nicht gemeint. Okay. Ich denke, für Israel und für die Verbündeten Israels ist ein regionales Bündnis sehr wichtig, um eben hier die abschreckende Rolle gegenüber Iran zu spielen. Ich meine, andersrum ist es nicht so wichtig. Russland okay. arbeitet nicht an einem anderen Bündnis und hat ja auch zum Beispiel immer wieder den Luftraum über Syrien freigemacht, wenn dort israelische Bombardements iranische Truppen getroffen haben. Ich denke, dass wir hier auch einen Blick darauf haben sollten, dass nicht alles wirklich sich an klaren Fronten scheidet, was Russlands Rolle und Irans betrifft.
Ich habe bereits diese internationale Koalition, das Bündnis unter den USA erwähnt. Ich stelle mal eine These in den Raum. Also je mehr Partner an der Seite der USA Israel sich beteiligen, desto eher ist auch das Abschreckungspotenzial, desto eher kann man Eskalationen, weiteren Eskalationen vorbeugen? Fragezeichen. Herr Waldmann, was denken Sie?
Ja, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Was ebenfalls interessant ist, ist natürlich, wenn man Israel, wie gesagt, diese Solidarität zusichert. Und das haben wir bereits am 13. April. Also ich glaube, für viele Israelis, wenn man zum Beispiel an das Abraham-Abkommen, also an die Abkommen zwischen Israel und einigen Golfstaaten zurückdenkt, am 13. April hat man gesehen, was eine solche so ein Bündnis im Nahen Osten für Israel bedeuten könnte. Also das war für viele Israelis ein Aha-Moment, würde ich sagen. Und auch in Bezug auf die gegenwärtige Lage, wenn man nochmal sagt, trotz allem, trotz der heftigen internationalen Kritik an Israels Kriegsführung in Gaza, dass man sich trotzdem an die Seite Israel stellt, im Falle eines iranischen Angriffs, was ich höchst interessant fände, wäre zu erfahren, kommt das mit einer Aufforderung, kommt das sozusagen mit einem Preisschild, was nach diesem Akt der Solidarität käme? Also was müsste Israel dann leisten? im Rahmen eines solchen Bündnisses. Ich weiß nicht, ob darüber offen gesprochen wird, aber das wäre auf jeden Fall eine Hebelfunktion.
Warum Preisschild, Herr Waldmann? Weil die Gefahr aus Sicht der Partner besteht, eventuell in Eskalation hineingezogen zu werden, oder warum Preisschild?
Also erstens muss man sagen, sollte es tatsächlich zu einer solchen Eskalation kommen, denken wir, Frau Scheller kann es sicherlich besser beschreiben als ich, in dem Libanon leben circa 2 Millionen geflüchtete Menschen aus Syrien. Sollte es tatsächlich zu einem Krieg zwischen Israel und dem Libanon kommen, könnte es sein, dass Europa in der gegenwärtigen politischen Lage vor einer neuen Flüchtlingskrise stehen würde. Das heißt, es gibt auch Interessen von der internationalen Community, diesen Krieg zu verhindern. Aber wenn ich Preisschild meine, wie gesagt, wir haben jetzt gegenwärtig eine israelische Regierung, die partout nicht daran interessiert ist, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Mhm. Also im israelischen Koalitionsvertrag, das dürfen wir nicht vergessen, in der Präambel steht, allein das jüdische Volk hat den vollen Anspruch auf das gesamte Land. Die gegenwärtige israelische Regierung ist an einer Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts nicht interessiert. Preisschild meine ich, dass die politische Konstellation geschaffen werden müsste, die ein Rückkehr Israels an den Verhandlungstisch ermöglichen soll.
Ich habe den Aspekt militärische Abschreckung auch deshalb erwähnt oder das militärische Bündnis unter Anleitung der USA, weil vor kurzem der CDU-Bundestagsabgeordnete Kiesewetter auch vage oder unter bestimmten Gesichtspunkten in den Raum gestellt hat, dass sich die Bundeswehr je nachdem auch beteiligen könnte, militärisch an der Seite Israels, was es auch immer bedeutet, eher an der Seite der Partner anstatt direkt an der Seite Israels. Aber würden Sie so eine Beteiligung begrüßen der Bundeswehr, Herr Waldmann?
Also nochmal, da sind wir in dem Gewässer der berühmten Staatsräson. Ja, also dass Israels Existenz, Sicherheit Teil der deutschen Staatsräson ist. Aber ich glaube, viel wichtiger wäre, also wenn diese Staatsräson darauf hinzielt, dass wir an die Existenz Israels als jüdisch-demokratischer Staat denken oder sichern wollen, da geht es nicht um 3 Eurofighters mehr oder weniger. Wenn wir Israels Zukunft nochmal als jüdisch-demokratischer Staat sichern sollen, das ist denkbar nur im Rahmen einer friedlichen Lösung des Nahostkonflikts. Punkt. Da gibt es keinen anderen Weg. Und das hat der Historiker Moshe Zimmermann neulich auch in einem Buch geschrieben. Wenn diese Staatsräson, wenn die Solidarität mit Israel ernst gemeint ist, dann muss alles getan werden, um diese friedliche Lösung des Nahostkonflikts herbeizuführen. Und da sollte man in der Lage sein, unter Freunden und erst recht, wenn man sich solidarisch zeigt, im Falle eines Angriffs zu sagen, das ist der einzig gangbare Weg und den müssen wir gehen. Das wäre eine viel größere Leistung für Israel als, wie gesagt, 3 Eurofighters mehr oder weniger, meines Erachtens.
Frau Scheller.
Ich wäre mir nicht sicher, was Deutschland hier militärisch leisten kann, was nicht aus den USA besser und schneller geschehen könnte. Wir haben die Diskussion vor Augen, als es um die Unterstützung für die Ukraine ging. Ich denke, dass wir ähnliche Szenarien auch hier hätten. Und die militärische Kooperation zwischen Israel und den USA ist einfach langjähriger, ausführlicher. Und dementsprechend sehe ich hier nicht unbedingt eine Dringlichkeit der deutschen Beteiligung. Die ganzen politischen Fragen, die Herr Waldmann gerade in den Vordergrund gerückt hat, die blieben dadurch natürlich auch immer noch unbeantwortet.
Mhm. Herr Fatanla-Nejad, wie denken Sie?
Das denke ich auch. Also ich glaube kaum, dass Deutschland eine militärische Rolle spielt, sondern wenn die Amerikaner aufrüsten, dann können sie auch im Alleingang eigentlich eine militärische Abschreckung hinbekommen. Natürlich ist der Faktor, je mehr Staaten mitmachen, eine politische Botschaft auch. Aber in Bezug auf Deutschland sehen wir, dass auch dieser Krieg gezeigt hat, dass die sicherheitspolitischen Herausforderungen im Nahen Mittleren Osten doch größer als gedacht sind. Iran spielt da eine große Rolle, die auch unterschätzt wurde in der deutschen und europäischen Debatte. Da sieht man auch, dass die sicherheitspolitischen Herausforderungen durch die Islamische Republik ja nunmehr auch nach Europa reichen mit der Unterstützung des russischen Krieges gegen die Ukraine und nunmehr auch in Bezug auf das Mittelmeer. Die Revolutionsgarden, und das wurde hat man hier auch kaum mitbekommen, haben das Mittelmeer zu ihrer strategischen Tiefe nunmehr erkoren. Also die sicherheitspolitischen Herausforderungen auch für Europa, auch an den Grenzen Europas werden immer größer.
Und hier müssen wir zum Ende kommen. Wir haben diskutiert, die Lage in Nahost. Ist Deeskalation möglich? Ja, unter bestimmten Gesichtspunkten, aber es ist nicht leicht. So würde ich es mal zusammenfassen. Meine Gäste waren der deutsch-iranische Politologe Ali Fatollah Nejad, haben Sie gerade eben gehört. Ofer Waldmann, Autor und Journalist aus Israel. Und Bente Scheller, Nahost-Expertin für die Grüne Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen Dank für Ihre Einschätzung hier in dieser Runde. Mein Name ist Christoph Schäfer. Bis dann. Tschüss.